Was wir wissen, ein Podcast des Wissenschaftsfonds FWF.
Hallo und willkommen zu einer neuen Talk-Folge von Was wir wissen. Mein Name ist Thomas Zauner. Hier stellen wir euch Aufzeichnungen von Veranstaltungen des Wissenschaftsfonds FWF vor, während wir schon an der nächsten Staffel arbeiten. Heute geht es um New Work, ein Begriff, der vieles meinen kann. Den Einfluss von Globalisierung, Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, die verschwimmenden Grenzen von Beruf und Privatleben, die steigenden Erwartungen an Produktivität, die Sinnfrage hinter der Arbeit und ein neuer Fokus auf Work-Life-Balance. Wie diese neue Arbeit wirklich aussieht und wie sich die Arbeitswelt verändern wird, diskutierten Anna Noschat, Partnerin für Workforce Transformation bei Deloitte Consulting, und der Arbeits- und Organisationspsychologe Christian Korunka von der Universität Wien. Das Event der Reihe Ampuls fand am 7. März 2025 im Kabarett Simpel in Wien statt. Moderiert hat Jasmin Dolati, Programmchefin des ORF Radio Wien. Die Veranstaltung fand als Kooperation zwischen dem österreichischen Wissenschaftsfonds FWF und dem ORF Radio Wien statt. Viel Spaß beim Hören.
Dankeschön. Herzlichen Dank und herzlich willkommen zu unserem Radio Wien Wissenschaft Talk am Puls hier aus dem Kabarett Simpel. Willkommen zu einem wirklich sehr spannenden Thema heute, das sowohl hier und jetzt, aber auch in Zukunft eines der spannendsten Themen ist. Es geht um unsere Arbeit. New Work, das neue Arbeiten mit all den Herausforderungen und raschen Entwicklungen, ist eigentlich längst kein Schlagwort mehr. Es ist eine Notwendigkeit, manchmal ein Experiment und sicher immer wieder auch ein Risiko. Zwischen künstlicher Intelligenz, Digitalisierung, mobilem Arbeiten und der Vier-Tage-Woche stellen sich aber schon drängende Fragen. Welche Talente brauchen Unternehmen heute und vor allem auch morgen? Was erwarten denn Bewerber und Bewerberinnen? Wie verändert sich die Führung, die Kultur und das Zusammensein? Welche technischen und technologischen Herausforderungen müssen wir in den Griff bekommen? Und was macht das alles mit uns Menschen? Das sind ganz wichtige Fragen. Und dazu begrüße ich meine heutigen Gäste. Das ist Magister Anna Noschat, Future Work Expertin bei Deloitte. Sie weiß, wie sich das Ringen um Talente verändert und was Unternehmen und Bewerber und Bewerberinnen tun müssen, um im Spiel zu bleiben. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
An Sie.
Danke.
Und Dr. Christian Korunka, er ist Arbeits- und Organisationspsychologe. Er blickt sozusagen tief in die neuen Arbeitswelten hinein und zeigt, wie Menschen und Systeme sich anpassen oder vielleicht auch nicht. So, und jetzt lassen Sie uns herausfinden gemeinsam, wie wir denn ab morgen sozusagen arbeiten und vor allem, wie gut wir arbeiten. Und damit wir nicht gleich nur mit der Zukunft beginnen, habe ich mir gedacht, machen wir doch ein bisschen so einen Rückblick. Einen Rückblick, was so die letzten 20 Jahre einerseits angeht, was die Veränderungen ausgelöst mitunter auch durch die Pandemie angeht. Ja, und was danach in den letzten so 5 Jahren auch noch geschehen ist. Darf ich mit Ihnen beginnen, Frau Noschat?
Gern. Rückblick auf die letzten 20 Jahre. Also ich glaube, man kann es wahrscheinlich an ein paar Linien festmachen, was sich in den letzten 20 Jahren bis heute getan hat. Wir können es sozusagen ansehen von einer Perspektive, wer arbeitet denn eigentlich? Und das war vor 20 Jahren noch relativ klar, es sind fix angestellte Menschen, die bei mir auf der Paywall sind, die einen meistens Vollzeitjob, manchmal Teilzeit, aber das war dann schon eher ein Modell, das einen Grund hatte sozusagen, die so arbeiten, bis hin zu einer Situation, wie wir sie heute haben, wo wir im Grunde eine sehr vielfältige Variation an Beschäftigungsformen haben. Mhm. Wir haben Fixangestellte, wir haben sämtliche Zeitvarianten, die wir uns denken können. Wir haben Menschen, die nur punktuell mit mir als Unternehmen zusammenarbeiten. Wir haben Partnerschaften mit anderen Unternehmen und so weiter. Also mhm. man kann es sozusagen von der Perspektive betrachten. Man kann es aber auch von einer Technologieperspektive betrachten. Da haben wir sozusagen unterschiedliche Wellen an Veränderung von der Cloud, die sozusagen erstmals ins Gespräch kam, die einen Technologisierungsschub ausgelöst hat, bis zu dem, was wir heute haben, wo wir über AI, wo wir über Automatisierung von Prozessen und so weiter sprechen. Mhm. Und man kann es auch letzten Endes am Ort festmachen. Das war sozusagen vor 20 Jahren noch sehr klar. Ich bin in einem Unternehmen angestellt, also wohne ich auch dort in der Nähe. Ja. Bis zu heute, wo wir Unternehmen haben, die rein virtuell funktionieren. Mhm. Nicht alle und nicht viele, aber es gibt Unternehmen, wo ich keinen fixen Ort habe, an dem ich bin, mhm. sondern es ganz egal ist, wo ich mich befinde.
Mobiles Arbeiten ist natürlich auch ein wichtiges Stichwort, über das wir später dann noch sprechen werden. So dieser Blick zurück aus der Sicht der Menschen, Herr Koronka.
Ich denke, man kann es aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Ich würde eine grundsätzliche Perspektive noch voranschicken, dass vieles gleich geblieben ist und vieles besser geworden ist sogar. Also quasi, wenn man die Arbeit im Gesamten betrachtet, dann ist diese New Work und diese neuen Aspekte immer so ein Ausschnitt von ungefähr 20% der Arbeitnehmerinnen, die halt flexibel geworden sind. Vieles ist gleich geblieben. Also wenn Sie in den Supermarkt einkaufen gehen, treffen Sie auf die Verkäuferinnen und Verkäufer dort oder am Markt und so weiter, Handwerker und Ähnliches. Das ist diese eine Perspektive. Vieles ist besser geworden, wenn Sie an Arbeitssicherheit denken. Es gibt viel weniger Arbeitsunfälle, also die Qualität der Arbeit an sich, obwohl das quasi eine Gegenthese zur öffentlichen Perspektive oft ist, ist eigentlich besser geworden. Und dann ist die große Veränderung die Digitalisierung letztlich, die dann doch alle Bereiche wieder durchdringt und sogar eben auch die Jobs, die sehr vordergründig gleich geblieben sind, sich doch verändert haben. Also es ist wirklich so eine Perspektivenfrage. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, psychologisch betrachtet, das, was gute Arbeit ausmacht, ist eine Konstante. Also die Bewertungskriterien dessen, was gut sind, die kann man vor 20 oder 50 Jahren genauso anlegen wie wie jetzt oder in 5 Jahren.
Jetzt habe ich mir gedacht, das ist ja auch spannend, weil wir viele Begriffe heute verwenden, die wir früher gar nicht verwendet haben. Vieles kommt natürlich auch aus dem Englischen. Aber New Work, das ist ein Begriff, der natürlich vieles beinhaltet. Frau Noschardt, wenn ich Sie jetzt frage, vielleicht jemand, der das noch gar nie so gehört hat oder vielleicht auch noch nicht so einen Bezug dazu hat, wie würden Sie denn das in ganz wenigen Sätzen erklären?
Ich würde es, glaube ich, versuchen zu erklären, dass es, wenn wir über New Work sprechen, dann gibt es meistens 3 Aspekte, über die wir sprechen. Man spricht sozusagen über Work, also die Arbeit an sich, die sich verändert, nämlich welche Arbeit wird künftig da sein, welche Skills brauche ich, um diese Arbeit zu erfüllen. Und dann sozusagen auch die Frage, was macht ein Mensch, was macht sozusagen eine digitale Lösung, welche auch immer das ist. Es geht um die Workforce, also es geht um den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, den Menschen sozusagen dahinter, wo die Frage ist, wie viele brauche ich, welche Qualifikationen müssen die haben, wo kommen die her, wie bin ich attraktiv als Arbeitgeber für diese Workforce. Und es geht um letzten Endes Kultur und wie sind die Rahmenbedingungen gestaltet, wie werden die beeinflusst durch alle Megatrends, die so um ein Unternehmen herum passieren und wie positioniere ich mich da auch als Arbeitgeber.
Und ist dieses New Work jetzt aus der Sicht des Psychologen eine Entlastung oder entsteht da sogar noch ein neuer Druck?
Das kann beides sein. Also ich würde einmal das New, am Begriff des New auch festmachen wollen. Also das richtet ja den Fokus auf die Veränderung in der Arbeitswelt. Veränderung bedeutet immer Herausforderung. Das heißt, die Herausforderung ist so gesehen in dem New schon implementiert. Es ist ganz stark die Digitalisierung Teil dieses New Work und Digitalisierung hat, wie wir alle wissen, auch beide Seiten. Es ist ein Werkzeug, das viel Schaden anrichtet im Sinne von Zeitfressern mit TikTok und sonstigen Dingen und Social Media etc. gleichzeitig viel Nutzen und das ist in der Arbeitswelt ganz ähnlich zu sehen. Also es ist wirklich eine Frage der Perspektive und es ist natürlich gerade aus der Sicht der Arbeitspsychologie ganz wichtig, auch diese kritische Perspektive zu haben und sich zu fragen, was bleibt über vom guten Arbeitsplatz, mhm, und das auch von der Perspektive zu beleuchten. Ja.
Und ist es oft vielleicht auch nur ein Etikett für etwas, was schon vorher war, wo man weiß, es sind eigentlich alte Probleme, aber jetzt heißt es anders?
Im Grunde auch. Also ich würde sagen, diese Etikettenzuschreibung ist auch Teil der Arbeitswelt, dass man sehr schnell medial einfach neue Begriffe verwendet. Das Burnout war irgendwann Fahrt, dann wurde es zum Bore-out und so weiter. Ja. Also, und so kann man das...
Also gibt es auch da eine Entwicklung.
Und die Old Work, ja, wurde zur New Work und so weiter. Also auch diese Perspektive, dieser mediale Blick auf die Arbeitswelt, der diese Schlagworte sehr in den Vordergrund drückt, der ist sicher auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja. Frau Nuschel, vielleicht eine Ergänzung dazu, das Unterstreichen sozusagen, was wir arbeiten ja sehr häufig mit Unternehmen an Performance-Management-Systemen, ja, also wie wird Leistung gemanagt in Unternehmen. Und da ist im Grunde, ich habe vor 17 Jahren bei Deloitte zu arbeiten begonnen, nach meinem Studium. Und damals war schon die Frage, wie werden Ergebnisse gemessen? Wie kann ich eine Leistung einschätzen? Mhm. Und das war vor 17 Jahren dieselbe Frage im Grunde, die wir während Corona ganz oft von den Unternehmen gestellt bekommen haben. Da halt verstärkt mit der Frage, ich sehe den Menschen nicht mehr jeden Tag, sondern der sitzt im Homeoffice, wie kann ich Leistung beurteilen? Ja. Und heute ist es sozusagen in einer noch digitalisierteren Welt mit Nutzung von AI zum Beispiel nochmal die Frage. Das, was dahinter steht, ist aber im Grunde immer dasselbe, nämlich die Frage, schaffe ich es klar zu machen, was ich von jemandem erwarte und welche Ergebnisse rauskommen sollen? Mhm. Und kann ich dann einschätzen, wie gut oder schlecht das gemacht wurde?
Das heißt, es ist auch da eine auch Definitionsfrage, aber eben auch, dass man klar ausmacht und klare Ziele da auch gemeinsam wahrscheinlich festlegt. Zu dem Thema Homeoffice würde ich gerne später noch kommen. Ich habe mir jetzt gedacht, wir gehen so ein paar Themen, die wirklich spannende Themen sind in der jetzigen Arbeitswelt, aber die auch in Zukunft eine Rolle spielen werden oder können, durch. Und da habe ich mir gedacht, wir fangen jetzt vielleicht am Beginn gleich mit den Meetings an. Denn viele Unternehmen, Sie werden das vielleicht auch kennen von Ihrem Arbeitgeber oder wo Sie beschäftigt sind, viele haben sehr viele Besprechungen, Sitzungen, Meetings. Oft hat man den Eindruck, die nehmen einen dann auch ein bisschen Zeit weg. Man hat dann oft zu wenig Zeit, das Eigentliche zu erledigen, zu tun, zu arbeiten, weil so viel besprochen wird. Ja? Ich kenne das auch gut. Oft kommt man erst gegen Abend dazu, das zu tun, was man tun muss, weil vorher so viele Besprechungen sind. Ist das eine Sache, die sich aus Ihrer Sicht verstärkt hat, die jetzt mehr ein Thema ist als früher? Und wohin geht denn die Reise, wenn wir zunächst einmal auf das Meeting schauen? Mhm. Frau Nuschel.
Ich glaube, es hat sich definitiv verstärkt und man kann auch ziemlich klar festmachen, wann es sich verstärkt hat. Das ist schon ein Effekt, den wir während der Pandemie beobachten konnten. Als wir alle das Gefühl hatten, wir müssen uns viel mehr Meetings ausmachen, weil wir nicht mehr bei der Kaffeemaschine stehen oder weil wir nicht mehr zwischendurch einfach über den Schreibtisch miteinander reden können, sondern man hat sich ein Meeting ausgemacht, damit man sich hört oder plaudern kann, aber vor allem natürlich auch, um Dinge zu besprechen. Mhm. Und diese Gewohnheit haben wir nicht mehr aufgehört, auch wenn sich jetzt Arbeitsumgebungen wieder zum großen Teil zurückverändert haben zu dem, wie es vor der Pandemie war, der virtuelle Anteil eigentlich deutlich geringer ist in ganz vielen Unternehmen, als er während der Pandemie war und so weiter. Aber diese Gewohnheit hat sich nicht aufgehört, auch weil es uns oft leichter fällt, Dinge anzufangen und schwerer fällt, sie dann wieder aufzuhören. Mhm. Also es ist sozusagen eine Gewohnheit, die sich eingeschlichen hat und wo alle drüber jammern, aber es auch keiner sozusagen verändert.
Bei vielen Meetings geht man ja raus und eigentlich ist dann oft gar nicht so klar, was die Arbeitsaufträge sind, was man jetzt eigentlich tun soll. Man redet sich, so wie man in Österreich oft sagt, ein bisschen zu wie. Ja? Aber im Endeffekt wird oft nicht ganz klar gesagt, was zu tun ist. Was hat denn das auch für Auswirkungen auf Menschen?
Naja, das eine bei der Entwicklung dieses Zitat, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis, gibt es auch schon länger irgendwie. Das kennen viele offensichtlich, wenn man so vielen Schreibtischen sieht und so weiter, noch immer. Also das heißt, auch da gibt es eine Konstante im Sinne von, dass es quasi schon immer so war eigentlich. Und der zweite Punkt wäre ganz genau der mit Covid und der Entgrenzung der Arbeitswelt, dass die Meetings auch, und auch noch in einer beschleunigten Arbeitswelt, das ist noch eine Dimension, die dazukommt, dass Meetings einfach wirklich notwendiger werden. Und von daher ist dieser Trend irgendwie klar, wie weit sie uns von der eigentlichen Arbeit abhalten, ist eine sehr komplizierte Frage, weil ja das Meeting und die Abstimmung selber Teil der Arbeit ist. Also diese Unterscheidung ist nicht so ganz trivial eigentlich. Mhm.
Wäre es da vielleicht auch sinnvoll, das klarer auch zu kommunizieren, wozu so ein Meeting überhaupt ist? Also ich glaube, sehr oft werden Meetings angesetzt, so wie Sie jetzt auch gesagt haben, weil man natürlich über Themen sprechen will oder sprechen muss, aber oft ist eben nicht so ganz klar, in welchem Kontext, wie schnell soll das Ganze gehen? Wer sind die Verantwortlichen? Ja. Wie ist auch so der Zeithorizont?
Ja. Genau, also ich glaube, der Zweck des Meetings, aber auch kritisch drauf zu schauen, wer ist denn da alle dabei und müssen die wirklich alle dabei sein? Was wir manchmal machen, wenn wir sehr große, umfassende Projekte oder Programme mit unseren Kunden machen, ist tatsächlich dann immer wieder auch zwischen so einem Projekt auf einer Seite deutlich zu machen, wie schaut denn die Woche aus, wenn man nur die Meetings berücksichtigt und wie schaut so ein typischer Kalender aus und ist der, so wie er aussieht, wirklich sinnvoll? Mhm. Da kommt man dann meistens drauf, dass sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten zwar ein bisschen unterschiedliche Konstellationen, aber eigentlich immer mehr oder weniger dieselben Menschen zu unterschiedlichen Themen treffen, was man natürlich viel effizienter und schlanker gestalten könnte, wenn man entweder weniger einlädt oder Meetings zusammenfasst.
Mhm. Und das muss ja nicht immer jetzt von oben nach unten von der Hierarchie jetzt sein, sondern es könnte ja auch mal sein, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Feedback geben und sagen, klar, es sind uns jetzt zu viele Meetings oder wir würden gern das Montagsmeeting auf den Dienstag verlegen, weil am Montag ohnehin schon so viel los ist, weil die Woche beginnt. Also das wäre schon auch ein guter Tipp zu sagen, es geht von oben nach unten, aber auch von unten nach oben, oder?
Absolut, beziehungsweise wie ich mich in einem Meeting verhalte und was ich daraus mitnehme, liegt auch an den Teilnehmern sozusagen. Also sitze ich nur drinnen und höre zu sozusagen und lasse es über mich ergehen, dass es noch ein Meeting ist. Oder sage ich entweder, ich glaube, ich bin da nicht richtig und gehe raus sozusagen, oder nutze ich es tatsächlich, um für mich auch was mitzunehmen und das produktiv zu nutzen.
Wie weit sehen Sie die Protokolle, die es gibt danach, also eine Art Zusammenfassung von dem, was da besprochen worden ist, als sinnvoll, auch jetzt in dem Teilnehmerkreis, aber vielleicht auch in einem größeren Kreis zu verteilen? Ist das aus Ihrer Sicht noch zeitgemäß und wichtig?
Ich glaube, das ist tatsächlich sehr unternehmenskulturabhängig. Also wir haben Kunden und Kundinnen, mit denen wir arbeiten, wo es seitenlange Protokolle gibt. Wir haben aber auch zunehmend viele, wo es tatsächlich sehr aufgabenbasierte Protokolle, wenn man so möchte, gibt. Nämlich im Grunde nur die To-Dos dokumentiert werden, die rauskommen, oder Entscheidungen, die getroffen werden. Aber kein Gesprächsprotokoll, wie man es klassisch kennt sozusagen. Das ist aber, wie gesagt, sehr abhängig davon, in welchem Umfeld man ist.
Bringt mich eigentlich zum nächsten Punkt, nämlich der bürokratische Aufwand. Ich glaube, das kennen auch viele von uns. Man hat so den Eindruck, das wird mehr. Also es gibt mehr Reportings, man muss einfach mehr dokumentieren. Das wird dann, ich habe oft den Eindruck, irgendwo in einer Schublade landet das Ganze, ob dann wirklich immer alles so wirklich wunderbar durchlesen und auch wirklich Konsequenzen aus dem Ganzen ziehen. Das sei jetzt mal dahingestellt, wird beim einen so sein, beim anderen Unternehmen vielleicht weniger, kommt immer drauf an. Aber wenn wir jetzt den bürokratischen Aufwand uns anschauen und auch da wiederum den Zeitfaktor mit hineinnehmen, das kostet alles auch viel Zeit, das zu reporten. Wie sieht es denn hier aus? Ist das auch mehr geworden und müssen wir damit rechnen, dass es noch mehr wird?
Auf den ersten Teil der Frage, glaube ich, kann man ein klares Ja sagen. Es ist auch, wir haben vor 3 Wochen unsere diesjährigen Global Human Capital Trends veröffentlicht, also eine globale Studie, die wir jedes Jahr durchführen, wo genau das einer der wesentlichen Trends ist. Nämlich dieses Thema, wir sind alle zugemüllt mit Aufgaben, die nicht unmittelbar wertschöpfend sind oder die nicht unmittelbar eigentlich mein Job sind, sondern ich muss reporten, ich muss gewisse Sicherheitsprozesse einhalten, ich muss vielleicht Prozesse mehrfach abdecken, weil das in den IT-Tools nicht glatt gezogen ist und so weiter. Und manchmal haben ja die Ursprünge dieses hohen Aufwandes auch sehr gute Intentionen dahinter, wie zum Beispiel das ESG-Reporting. Das hat ja einen guten Willen dahinter, warum wir das machen.
Was ist das genau?
Das Nachhaltigkeitsreporting und die Berichterstattung sozusagen aufgrund der Nachhaltigkeit. Das hat sehr gute Ursprünge sozusagen. Also man möchte sozusagen, dass Lieferketten dokumentiert sind und so weiter. Das stellt aber viele Unternehmen vor wahnsinnige Herausforderungen, weil es wahnsinnig aufwendig ist und wahnsinnig bürokratisch wirkt, weil es einfach nicht auf Realitäten abgestimmt ist, wie die in Unternehmen halt da sind, sondern sehr aus einer Expertenperspektive gedacht sind. Und diese Dinge sind in den letzten Jahren einfach mehr geworden. Es sind Regulatorien mehr geworden. Wir haben alle Cybersecurity-Vorschriften, die wir einhalten müssen beispielsweise. Das hat alles seinen guten Grund, aber führt dazu, dass wir alle mit Tätigkeiten zu tun haben, die eigentlich nicht der Kern unseres Jobs sind.
Mir hat vor kurzem ein Herzspezialist erzählt, dass er aufgrund eben der Veränderungen, auch bürokratischer Aufwand und so weiter, oft nicht in den OP-Saal kann gleich mal, weil er vorher noch den Drucker quasi instand setzen muss und da die Wartezeiten schon im OP-Raum entstehen und er eigentlich ein Spezialist, der nicht der Druckerspezialist, sondern der Herzspezialist ist. Solche Geschichten hört man öfter und das bringt aber schon eine Art auch neue Überforderung, finde ich.
Aber ich würde auch beim Herzspezialisten unterscheiden, für den Drucker sollte er nicht unbedingt zuständig sein, aber dass seine Operation mit einem guten Reporting irgendwie kontrolliert wird, könnte dabei helfen, dass medizinische Fehler vermieden werden. Also der Kern der Dokumentation ist gerade im Krankenhaus in höchstem Maße qualitätssichernd und absolut notwendig. Das ist immer die eine Seite. Und die andere Seite, das ist völlig richtig, was Sie sagen, ist ja diese Überforderung dadurch. Also wenn das sich von selber auswächst, Sie haben es ja gerade auch so ähnlich beschrieben, dann geht der Kern verloren. Und der Kern ist an sich in der Regel schon sehr positiv. Den kritischen Aspekt, den ich sehen würde, ist eher so ein kultureller Aspekt, dass wir uns ja ganz grob gesprochen von einer Vertrauensgesellschaft zu einer Kontrollgesellschaft entwickeln. Mhm. Und wenn wir den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht mehr vertrauen, kann man sie kontrollieren. Und da ist Reporting halt ein mögliches Tool dazu. Mhm. Und diese Differenzierung ist eine ganz wichtige.
Und was sehen Sie so als Faktoren, warum diese Entwicklung stattgefunden hat?
Das ist ein
Weg vom Vertrauen.
Ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der mit der Beschleunigung, Entgrenzung und solchen Dingen zu tun hat, dass uns quasi das Grundvertrauen oder auch Krisen, wenn Sie überlegen, was man jeden Tag in der Zeitung liest, ist es schwer, auf den nächsten Tag zu hoffen, so ungefähr. Also wir haben gesellschaftliche Entwicklungen, die unser Vertrauen untergraben und das schon seit längerer Zeit eigentlich. Und da ist also eine vordergründige Gegenbewegung, Absicherung durch Kontrolle. Und das mischt sich halt dann sehr. Also, und ich denke, es wäre da ganz wichtig, auf diese Grundidee dieses Reportings, was eben, also gerade Krankenhaus, ein Idealbeispiel, da geht es wirklich um höchste Qualitätskontrolle und da macht es natürlich absolut Sinn.
Schauen wir uns auch noch einen weiteren Punkt an, der eine große Rolle spielt, und zwar die Veränderung von Führung und auch Leadership. Wenn wir da vor 20, 30 Jahren und mehr zurückschauen, da hat es ja ganz anders ausgesehen. Chef und Chefin hatten da einen ganz anderen Stellenwert. Das, was die damals gesagt haben, hat eine andere Art von Gültigkeit gehabt als heute. Sind die Hierarchien flacher? Vieles hat sich hier doch sehr stark verändert. Und doch, finde ich, weiß ich nicht. Manchmal kommt einem vor, es kommt auch wieder ein neuer Trend. Gerade weil sich oft in den Unternehmen niemand mehr auskennt, wer wofür zuständig ist. Gerade auch, weil wir über das bürokratische Thema gesprochen haben. Wer ist denn jetzt zuständig für den Drucker und wer ist zuständig fürs Schreiben und wer ist für das andere zuständig? Also wie ist die Situation jetzt und wie sehen Sie aber auch hier Entwicklungen?
Ich meine, da gibt es vielleicht eine Zahl aus der angesprochenen Studie, die ganz interessant ist. Und zwar haben sich von 2022 auf 2024 die Mittelmanagement-Jobs, also nicht die Top-Management, sondern die so Abteilungsbereichsleiter-Jobs, um 42% global verringert. Mhm. Was, finde ich, eine sehr interessante Zahl ist, sozusagen. Ja. Was unterschiedliche Gründe hat. Das hat Gründe, dass man leaner, agiler sein möchte. Also ich möchte sozusagen das Unternehmen flachere Hierarchien haben. Ich möchte weniger Führungsebenen. Teilweise aber auch das Thema, ich finde keinen, der sozusagen den Job machen möchte. Und da vielleicht noch eine zweite Zahl draus. 40% dieser Mittelmanager sagen, mit der Aufgabenübernahme hat sich ihre mentale Gesundheit verschlechtert. Mhm. Was ein durchaus alarmierender Wert ist sozusagen und auch für die Unternehmen, glaube ich, ein Weckruf sein muss, da stimmt was nicht mit diesen Jobs. Und was stimmt nicht? Ich glaube, das ist genau das Thema, das wir vorhin hatten, auch mit der Bürokratie und den vielen Meetings. Das trifft oft gerade dieses Mittelmanagement, die dann in ganz vielen Meetings sitzen, die ständig Feuer löschen müssen, die für diese ganzen Reportings zuständig sind, oft hochoperativ gleichzeitig tätig sind, also in einem Alltagsjob sozusagen sind und führen sollen sozusagen. Und das ist dann meistens so, dieses und führen kommt dann oft hinten nach, wenngleich es in so Zeiten, wie wir sie jetzt haben, wo alles volatil ist, sehr schnell sich verändert und so weiter, umso wichtiger wäre, dass ich tatsächlich Führungskräfte habe, die coachen, die sich um Entwicklung kümmern, die Orientierung geben und die nicht den Drucker sozusagen wieder in Stand bringen, sondern die für die Personalentwicklung letzten Endes auch zuständig sind.
Sehen Sie da auch so einen Faktor, oft hat es so ein Schlagwort gegeben, dieses All-in-One-Trend, also dass jeder und jede irgendwie alles können sollte. Geht das auch so ein bisschen in diese Richtung?
Es ging sehr, sehr stark in die Richtung. Genau. Die Frage ist, dreht sich es jetzt sozusagen, weil wir merken, es klappt aus unterschiedlichen Gründen nicht. Auch weil in vielen Unternehmen gerade so Supportfunktionen, auch Sekretärinnen, Sekretäre und so weiter, tendenziell eingespart wurden. Ja. Was natürlich zu einem Aufgabenzuwachs bei uns allen geführt hat, weil wir viele Dinge einfach zusätzlich übernommen haben.
Mhm. Ich habe jetzt im Publikum geschaut, viele haben an der Stelle genickt, gerade was diese Veränderungen angeht. Und das führt mich schon auch zum nächsten Block. Ich möchte gerne auch das Thema besprechen, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von morgen denn mitbringen müssen. Also welche Kompetenzen zählen denn wirklich?
Also ich glaube, wenn wir auf welche Kompetenzen zählen sozusagen in der Zukunft der Arbeit, dann sind es sehr viele fachunabhängige Kompetenzen, wenn man so möchte. Es ist sowas wie Problemlösungskompetenz, auch sowas wie auf Englisch Judgment, also ich traue mir zu, Entscheidungen oder Einschätzungen zu treffen, teilweise auch in unsicherer Informationslage sozusagen. Ich bringe einen Lernwillen oder eine Lernagilität mit sozusagen. Also ich kann auch immer wieder mich auf neue Dinge einlassen. Und aber auch sowas wie, das ist jetzt keine Kompetenz, die man ausbilden kann, aber sowas wie Mut. Also ich greife auch hin sozusagen und lasse mich darauf ein, auch wenn ich vielleicht die Umfelder nicht kenne und da keine Erfahrung habe sozusagen.
Mhm. Mut ist jetzt gefallen, vielleicht auch. Gibt es Ängste? Wie schaut es da aus?
Ängste nehmen insgesamt zu, würde ich sagen, gesellschaftlich auf die Arbeitswelt bezogen, heißt es, dass der Trend nach der flexiblen Arbeit immer auch diese Überforderung impliziert letztlich. Also es gibt dieses auch gesellschaftlich kolportierte Idealbild. Es gibt so eine englische Studie, die sagt, dass man im Schnitt davon ausgeht, dass in dieser neuen Arbeitswelt über die Lebensspanne man 10 bis 11 unterschiedliche Jobs an unterschiedlichen Orten hat und so weiter. Die Wirklichkeit schaut einerseits anders aus, also die Daten bestätigen das oft nicht ganz. Ja. Und die Bedürfnisse der Leute schauen noch einmal anders aus. Die Bedürfnisse sind dem entgegenstehend. Da geht es um Sicherheit und letztlich steckt die Angst und die Verunsicherung dahinter. Wie schaut es aus mit dem nächsten Job? Und das alte Bild war ja das überkonstante Bild eigentlich von jemand, der irgendwann begonnen hat und dann halt meistens nicht 30 oder 40 Jahre später, sondern nur 20 in die Frühpension gegangen ist, vom gleichen Schreibtisch weg. Also diese Änderung hat innerhalb von 1,5 Generationen stattgefunden und überfordert auch viele letztlich.
Und welche Skills jetzt, also einerseits jetzt fachlich oder auf den Job bezogen, aber andererseits eben auch, was diese menschliche Komponente angeht, sollten wir uns aneignen, jetzt schon, um auch in Zukunft fit sein zu können?
Naja, Skills, also um auf eine flexible Welt zu reagieren, ist Flexibilität quasi der naheliegende Skill, was immer das auch heißen mag, sich quasi möglichst rasch auf veränderte Bedingungen einstellen, dem stehen gegenüber, dass sich die Bedürfnisse ja auch ein Stück weit verändern. Mhm. Und das ist ja auch bei diesen Beiträgen sehr, sehr schön rausgekommen. Die Leute fragen weniger, welche Skills soll ich haben, sondern wie lang soll ich da arbeiten, yeah, und wie viele Tage Homeoffice bekomme ich. All das, was da gerade gesagt wurde. Also das Bedürfnis steht genau dem entgegen, ja, eigentlich.
Und vor allem, wenn Sie sagen, eben Sicherheit ist auch ein großes Thema, ja, aber Flexibilität ist das andere Thema. Und man hat ja doch schon den Eindruck, dass das irgendwie schon zwei Paar Schuhe sind, die nicht immer so gut zusammenpassen.
Ja, das sind Gegenpole letztlich. Ja. Also man könnte es auch den Gegenpol von Entgrenzung und Grenze aufziehen. Also wir sind quasi in einer entgrenzten Welt, wo, wenn man es historisch betrachtet, der alte Job relativ klar war, 40-Stunden-Job, 9-to-5, um 17 Uhr wird das Büro verlassen, man denkt keine Sekunde mehr nach, geht die Freizeit über und so weiter und das Ganze Montag bis Freitag, und das ist in eine völlige Entgrenzung aufgelöst. Also, mhm, man kann an jedem Platz der Welt zu jeder Zeit arbeiten, sollte das auch, und kann die Grenzen nicht mehr definieren. Die Gegenreaktion darauf ist Grenzen ziehen, und die kann man auf vielen Ebenen sehen. Bei dieser nächsten Generation sind es diese geänderten Bedürfnisse, die halt einerseits Sicherheit wollen und trotzdem die Flexibilität behalten. Also man versucht, die beiden Pole in den Griff zu bekommen, und das geht halt so recht und schlecht.
Mhm. So, gerade auch was Sicherheit angeht oder was jetzt auch veränderte Bedingungen angeht, man hört ja sehr, sehr oft, dass die jüngere Generation zum Beispiel eben sagt, keine Ahnung, vor 10 will ich nicht und nach 17 Uhr will ich nicht, oder die Wochenenden, die Abenden und so, mhm, weiter sind ein Thema. Spüren Sie das, Frau Noschert, auch, oder tut sich jetzt schon wieder was Neues?
Ich bin bei allen Verallgemeinerungen immer ein bisschen vorsichtig, weil immer die Frage ist, wen fragt man auch sozusagen? Und diese Studien zielen natürlich oft auch auf hoch ausgebildete Personen, die jetzt die nicht am Existenzminimum arbeiten, sozusagen ab. Das ist, muss man auch dazu sagen, und ist klar. Ich glaube, was wir sehr stark feststellen, ist, dass es ein viel stärkeres sich wieder aufeinander einlassen von beiden Seiten tatsächlich braucht. Wir sehen das sozusagen auf der Arbeitnehmerseite, auch bei unseren Mitarbeitenden oft so dieses sich in den ersten Berufsjahren tatsächlich auf ein Unternehmen einlassen, ist oft ganz schwierig, weil ich habe sozusagen dann durch was auch immer, durch Social Media, durch Freunde, durch Vorstellungen, die ich selbst habe, das Gefühl, ich brauche noch eine zusätzliche Ausbildung, ich muss meinen Arbeitgeber wechseln, weil das ist total ungewöhnlich, jetzt bei einem zu bleiben. Ich brauche jetzt eine Auszeit und muss eine Weltreise machen, was auch immer sozusagen. Oder ich brauche sozusagen, ich suche meinen Sinn in irgendwas Zusätzlichem, was ich neben der Arbeit mache. Also wir sehen ganz oft dieses, ich mache mir ganz viele Baustellen auf und mache mir selbst einen Stress eigentlich dadurch, weil ich ganz schnell zum Nächsten weiter, mhm, muss, weil ich auf Sinnsuche bin, weil ich glaube, dass ich was verpasse, was auch immer. Und genauso sehen wir auch aber bei Unternehmen dieses teilweise fehlende sich darauf einlassen, dass Menschen halt unterschiedlich ticken. Und es gibt die Sie beschrieben haben, die nicht vor 10 arbeiten wollen oder nur 4 Tage die Woche oder was weiß ich. Es gibt aber genauso auch andere, die ganz anders motiviert sind und ganz anders angetrieben werden, mhm, sozusagen. Und ich glaube, dieses damit zurechtzukommen, dass wir mit unterschiedlichen Generationen zu tun haben, dass wir mit unterschiedlichen Motivationen zu tun haben und dass aber auch nicht alle einer Generation gleich ticken, das ist Aufgabe der Unternehmen, sich damit echt zu befassen.
Wenn wir das jetzt hören, dann ist ja schon auch eine Frage, wollen wir vielleicht auch heute ein bisschen zu viel unter einen Hut bekommen? Weil gerade, Sie haben es ja vorhin gesagt, wir, die Generationen vorher hatten einen Job über Jahrzehnte beim gleichen Arbeitgeber. Das gibt es heute kaum mehr. Man ist da, man schnuppert rein, man geht wieder weg. Es ist ja auch zu beobachten, dass viele eben in Ausbildungen bleiben, die eine nach der anderen machen. Wie gesagt, wir wollen es nicht verallgemeinern, aber es ist auch zu beobachten. Ist es so ein bisschen dieser Faktor auch, weil man eben weniger diese Sicherheit hat, zu sagen, man will möglichst viel unter einen Hut bekommen?
Ja,
Ja, dass klar, wenn das eine wegbricht, hat man das andere vielleicht noch.
Natürlich, aber ich würde gern vorher noch diesen Punkt unterstreichen, so den Generationen, dass dieses Bild auf die Generationen sehr stark diesen Fokus eines Ausschnitts einer Generation thematisiert. Das sind eben die besser Gebildeten, die in diesen guten Jobs sind, die sich aufsuchen können. Die Billa-Verkäuferin, die fragt niemand, die wird um 5 vom Billa-Bus abgeholt und in die Filiale gebracht. Da stellt sich die Frage nicht. Mhm. Also das heißt, wenn man es sehr überspitzt formuliert, könnte man sagen, wir diskutieren Luxusprobleme von einem bestimmten hochqualifizierten Segmente in der Arbeitswelt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist der Punkt, denn Sie sagen, dass genau diese Arbeitswelt, dieser Ausschnitt der Arbeitswelt, diese hochflexibilisierte Arbeitswelt, die ist, die dann stärker vielleicht als in anderen Bereichen diese Gegenreaktion auf die Überforderung quasi beinhaltet, wo man sich dann zurückzieht und wieder klare Grenzen möchte und so weiter. Mhm.
In der Ankündigung zur heutigen Sendung gab es auch schon viel Feedback von Seiten des Publikums und da war auch ein Punkt, braucht es in Zukunft, also nochmal was die Skills angeht, braucht es in Zukunft Menschen, die so allgemein eine Bildung haben oder Ausbildung haben oder braucht es Spezialisten, die von da bis da sozusagen tätig sind? Was braucht die Zukunft?
Tatsächlich weiterhin beides. Also ich glaube, das ändert sich nicht zu dem, wie es war, wie es jetzt ist und wie es sein wird. Wir werden weiterhin beides brauchen. Ich glaube, es werden gewisse Kompetenzen, wie gesagt, wie Kooperationsfähigkeit, Kommunikation, dieses Judgment und so weiter, die werden wichtiger und die werden, egal ob ich Spezialistin bin oder Generalistin bin, wichtig sein und die werde ich brauchen, um auch mit sowas wie AI zum Beispiel umgehen zu können. Aber wir werden in allen Unternehmen weiterhin beides brauchen.
Mhm. Und wie sehen so die, also zwischen Erwartung und Realität, wenn wir uns jetzt Bewerber und Bewerberinnen anschauen, klafft es sehr auseinander, die Erwartung und die Realität oder ist es relativ nahe?
Auf die Skills bezogen?
Ja, auf die Skills und vielleicht auch generell, ja, also so, was man überhaupt erwartet vom Job, vom Arbeitgeber.
Ich glaube, auf die Skills bezogen ist es tatsächlich derzeit so, dass wir, und sozusagen vor allem, wenn wir ein paar Jahre nach vorne blicken, in einer Situation sind, wo wir zunehmend weniger Einstiegsjobs tatsächlich haben am Arbeitsmarkt. Mhm. Warum ist das so? Weil vieles automatisiert wird, weil bei vielem die AI eingesetzt wird. Die AI setzt sich nicht für sehr kontextspezifische, organisationsspezifische Tätigkeiten ein, sondern für typische Praktikantinnen-Jobs, für typische Einstiegsjobs sozusagen. Das ist eigentlich ein besserer Praktikant sozusagen. Das heißt, diese Einstiegsjobs werden zunehmend weniger. Und es sucht jeder so nach den 3 Jahren Berufserfahrung. Das ist so das nächste Level des Einstiegsjobs. Aber die finde ich immer weniger. Also immer weniger Arbeitgeber geben mir diese 3 Jahre. Mhm. Und diesen Gap sehen wir sehr stark. Und der wird immer mehr zunehmen. Das sehen wir auch in Indien, in China, wo wir wahnsinnig hohe jungen Erwachsenen Arbeitslosigkeit haben. Viel höher als bei der gesamterwerbstätigen Bevölkerung in den Ländern. Weil ganz viele Dinge schon automatisiert sind, die früher man am Anfang gemacht hat. Mhm. Also diesen Gap sehen wir sehr stark. Und was wir auch durchaus sehen, da gibt es auch Studienergebnisse dazu aus den USA, wo Unternehmen sagen, die Professionalität von den Jungen sozusagen, von den jungen Bewerberinnen hat immer mehr abgenommen. Und die kommen immer unfertiger sozusagen aus dem Bildungssystem, weil ich erwarte, dass die ein gewisses Auftreten haben, dass die eine gewisse Professionalität mitbringen. Diese Kompetenzen werden aber offensichtlich nicht ausreichend in der Ausbildung, welche immer das auch ist, vermittelt sozusagen. Also diese 2 Gaps sind
durchaus. Ja, auch spannend, Herr Goronka, dass dieser Gap da existiert. Aber wenn wir uns auch so ein bisschen anschauen, was Menschen erwarten vom Job, wie sehen Sie das? Also wir haben vorher geredet, dass die Pandemie ja auch ausgelöst hat, dass die Menschen sich wieder sehen wollten, miteinander umgehen wollten, sich spüren wollten, vielleicht eben auch Dinge in Sachen Befindlichkeit austauschen wollten. Dann denke ich, ist das ja auch ein ganz wichtiger Faktor, den der Arbeitgeber auch mitdenken sollte.
Naja, man kann Tätigkeit oder Arbeit ganz grundsätzlich aus so einer Bedürfnisperspektive betrachten. Also was sind die Grundbedürfnisse, die die Arbeit an sich befriedigen soll? Es sind im Wesentlichen drei. Es geht um Kompetenz. Also ich brauche einen Job, der mich interessiert in irgendeiner Art und Weise, der mich neugierig macht, der mich motiviert, quasi weiterzumachen. Es geht um Autonomie. Es geht darum, dass ich eine gewisse Selbstständigkeit habe in diesem Job, dass ich selber Entscheidungen treffen kann, nicht alles angeschafft wird, nicht da gewisse Möglichkeiten haben. Und es geht um soziale Einbindung. Also ich brauche die anderen. Und jetzt kann man sich überlegen, diese Grundbedürfnisse bleiben ziemlich gleich. Die werden aber durch gesellschaftliche Entwicklungen mehr oder weniger bedroht, könnte man sagen. Oder sie verändern sich in dem Sinne, dass die Anforderungen anders sind. Also Beispiel Covid. Der soziale Kontakt wurde eingeschränkt, dieses Bedürfnis wurde nicht mehr erfüllt. Die Leute vereinsamen im Homeoffice, das ist empirisch ganz gut belegt. Jetzt kehren sie zurück wieder, aus gutem Grund eigentlich, um auch aus dieser Einsamkeit herauszukommen, um produktiver zu werden. Die KI, die uns dann auch am meisten beschäftigen wird in der nächsten Zeit, nimmt uns ein Stück an Autonomie und Kompetenz, weil so systematisch etwas verstehen und durchsuchen, also weniger verstehen, mehr durchsuchen und aufbereiten, wie ChatGPT kann man es einfach nicht.
Mhm, ja.
Das wird uns noch sehr beschäftigen, diese Dinge.
Werden wir auch noch sprechen über Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Aber so nochmal zu den Rahmenbedingungen und den Erwartungen. Da war doch eine Zeit lang auch der Obstkorb und die Karte fürs Fitnesscenter oder ich weiß nicht, die Wiener Linienkarte oder so ein großes Thema. Frau Noschert, ist das noch ein Thema oder ist es mittlerweile eigentlich nicht mehr so das Einzelthema?
Ich würde sagen, das ist immer eine Frage des Gesamtpaketes und es ist die Frage, um wen geht es sozusagen. Also es ist genau dieses Abstimmen der Bedürfnisse beziehungsweise auch der Erwartungen aufeinander. Es ist in ganz vielen Unternehmen, und da sprechen wir, wie gesagt, auch wieder von bestimmten Jobs, eine Voraus-, also etwas, was ich einfach erwarte, sozusagen, dass
also das
gegeben ist.
Also setzt man vielleicht schon voraus.
Genau, das setzt man voraus, okay. Und das ist jetzt nichts, was irgendwie was Außergewöhnliches ist. Und gleichzeitig, also ist es mir wichtig, dass es das gibt oder nicht, das ist natürlich dann wieder hochindividuell. Und da muss man, glaube ich, dann auch wieder schauen, wer ist denn meine Belegschaft tatsächlich? Sind das eigentlich Menschen, die hauptsächlich im Homeoffice sind? Sind das betreuungspflichtige Eltern, die eigentlich nur, also die schnell zum Mittag aus dem Büro stürmen, damit sie die Kinder abholen? Die haben vielleicht weniger von einem Obstkorb oder von der Fitnesskarte, weil sie gar nicht nutzen können. Also ich glaube, es geht sehr viel um dieses, ich muss mich damit auseinandersetzen, wem biete ich denn das an?
Ja.
Und weniger dieses Gießkannenprinzip, ich mache es halt, weil wir haben es immer so gemacht oder das macht meine Konkurrenz, deswegen mache ich es auch.
Jetzt sitzen in der Führungsetage von vielen Unternehmen aber nicht die jungen Menschen, sondern ich würde sagen, die Babyboomer sind eh schon langsam jetzt nicht mehr an erster Stelle, aber auch die Generation eben danach, die schon noch ein Bild vor Augen haben, das doch ganz anders ist als die Realität jetzt oder vielleicht auch die Zukunft ist. Spielt das denn auch eine Rolle? Weil wenn dort ein Chef oder eine Chefin sitzt, die noch ganz andere Vorstellungen haben, wie das zum Beispiel der Obstkorb das super Zuckerl ist, das man anbietet, oder glauben Sie, dass sich das auch schon jetzt sehr stark ändert?
Ich glaube schon, dass es sich ändert. Wir sollten nicht unterschätzen, wie viele Millennials in Führungsfunktionen sind, die jetzt in ihren spätestens Mitte 30ern bis Mitte 40ern sind. Also das sind eigentlich die ganz häufig in Führungsfunktionen sind. Also so weit ist die Entfernung teilweise gar nicht. Aber klar, also sozusagen, ich muss mich damit auseinandersetzen, ist das sozusagen mein Bedürfnis oder glaube ich, ist es tatsächlich das, was ich von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen höre? Und der Schlüssel, glaube ich, dazu ist tatsächlich hinzuhören und drüber zu sprechen und Offenheit auf beiden Seiten dafür zu haben. Weil weder bringt es mir was, Geld auszugeben für was, was dann gar nicht ankommt, noch bringt es was drüber, frustriert zu sein, dass ich etwas nicht habe, wenn ich es nicht ausspreche und anspreche und vielleicht ändern könnte.
Ja. Kommen wir zur Vier-Tage-Woche. Die wurde ja auch in der Meinungsumfrage kurz angesprochen. Viele Unternehmen machen es schon. Andere sagen wieder, das geht sich hinten und vorne alles nicht aus. Wie stehen Sie dazu?
Es ist ein, kann man aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Also als gesamtgesellschaftliche Entwicklung unausweichlich. Also Arbeit wird automatisiert, wird digitalisiert. Die Menge der Arbeit, ganz grob gesprochen, bleibt gleich. Das heißt, der Anteil der Arbeit, der durch Menschen ausgeübt wird, wird weniger. Die Produktivität steigt aber gleichzeitig. Sprich, es muss in Richtung einer Verkürzung gehen. Ob die jetzt 4-Tage-Woche heißt oder 37 Stunden oder 32, ist ja eher eine politische Frage. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es auch einen gewissen Modecharakter hat. Wir haben das vorher kurz besprochen. Es ist fast schon wieder out im Augenblick. Also Unternehmen sprechen wieder weniger davon, weil es sich auch wirtschaftlich im Augenblick schlecht ausgeht. Also auf die lange Zeit bezogen überhaupt keine Frage. Das ist völlig klar irgendwie. Von den Auswirkungen her, wir haben da einige Studien dazu gemacht. Also im Großen und Ganzen sind die positiv. Also die Produktivität bleibt weitgehend erhalten. Die Lebensqualität steigt, wenn man einfach 4 Tage arbeitet und 3 Tage Wochenende hat. Also es wird sich mittelfristig in irgendeiner Art und Weise durchsetzen.
Mhm. Aber gerade auch, weil ja dieses Work-Life-Balance-Thema, und da gibt es jetzt mittlerweile schon auch wieder neue Begriffe, aber bleiben wir mal bei diesem. Also dieses Thema Arbeit und Freizeit und wo endet Arbeit, wo beginnt die Freizeit und dass sich das ganz in vielen Jobs einfach immer mehr verwischt, eben natürlich auch durch die Digitalisierung. Das heißt, ich kenne es ja auch von mir, man sitzt am Abend dann noch vorm Fernseher, aber in Wahrheit hat man das Handy in der Hand und arbeitet E-Mails ab oder was auch immer. Das haben ja viele in solchen Jobs, diese Bedingungen, und da ist immer die Frage, was macht das mit uns und wie ändert sich dann auch das Gefühl für Arbeit und Leistung? Das finde ich immer ganz spannend, weil man kann es eigentlich gar nicht mehr so genau sagen, wo man wirklich arbeitet wo die Freizeit beginnt.
Das sind unterschiedliche Aspekte. Zur 4-Tage-Woche kann man ja sagen, dass die ja eigentlich ein Beispiel für relativ klare Grenzziehungen sind. Darum heißt es ja 4-Tage-Woche. Da hätte man 4 Tage genau, und dann 3 Tage frei. Und das ist auch mit ein Grund, warum sich das Bedürfnis nach dem so stark etabliert. Das andere Bild wäre ja das, was Sie gerade skizziert haben, der entgrenzten Arbeit. Da schaut es ganz anders aus. Diese Entgrenzung ist eine Herausforderung. Also wir haben das untersucht quasi als auch eine neue Anforderung der Arbeitswelt. Also neben den üblichen Anforderungen durch die Tätigkeit muss ich ja auch Grenzen definieren oder nicht Grenzen definieren und mir überlegen, ob ich am Abend noch das Handy einschalte und auf den Chef antworte und all diese Dinge.
Nämlich auf so vielen Kanälen mittlerweile
genau,
auch.
Genau, und das gleichzeitig noch. Und der Gegentrend ist dann immer wieder quasi Grenzen zu etablieren letztlich und versuchen, klare Grenzen zu finden. Und diese Rückkehr vom Homeoffice passt ja wirklich sehr, sehr gut dazu. Also es gab nach Covid diese maximal erzwungen entgrenzte Phase des permanenten Homeoffice, dann dieses Hin und Her über Jahre und jetzt relativ klar, dass alle zurückkommen, weil da wieder klare Grenzen eingezogen werden. Das mit der Produktivität ist noch einmal komplizierter. Also wir sprechen ja davon Jobs, die ja eher qualitativ hochwertig sind. Je höherwertig ein Job ist, umso schwerer ist es, Produktivität zu messen. Also die Wissenschaft tut sich da unglaublich schwer. Also man kann Produktivität dort ganz einfach messen, wo Stückzahlen produziert werden. Also so viel in der Stunde und so viel sind mehr und so weiter. Bei diesen Jobs, von denen wir da sprechen, ist es ganz, ganz schwierig. Und wir hatten ja sehr lang die Vermutung oder auch die einigermaßen empirische Bestätigung dafür, dass im Homeoffice produktiver gearbeitet wurde. Die Praxis nach Covid hat es ein Stück weit in Frage gestellt, weil sich einfach neue Muster etablieren. Also die Taste von Netflix ist am Bildschirm nicht sehr weit weg natürlich und das läuft schon und so weiter halt, relativ unbemerkt und so weiter halt. Also da haben sich schon Dinge verändert. Also ich habe immer sehr stark dafür argumentiert, aus diesen früheren Studien heraus, dass diese entgrenzte Arbeit letztlich auch produktiver ist. Das würde ich nicht mehr mit dieser Sicherheit sagen. Also das ist wirklich spannend, relativ klar, so wie Sie sagen, dass sich das verschiebt und dass das nicht mehr so einfach zu beantworten
ist. Aber jedenfalls stelle ich fest, dass die Entwicklungen schon sehr extrem sind und dass das Pendel sehr schnell von der einen Richtung in die andere ausschlägt. Ist das so?
Das ist definitiv so. Also das merken wir vor allem, wenn man sich eben die Arbeitsmarktsituation ansieht. Da waren wir vor 2 Jahren noch in Situationen, wo Unternehmen händeringendst Mitarbeitende gesucht haben und teilweise zu niedrig qualifizierte Mitarbeitende eingestellt haben, an sämtlichen kreativen Orten gesucht haben. Plötzlich war es möglich, Mitarbeitende aus dem Ausland zu holen und so weiter, weil der Arbeitskräftemangel so groß war. Und es wurde natürlich dann auch zu den Angeboten zurückkommen, sämtliche Pakete angeboten, die man sich vorstellen kann, und sowohl monetär wie auch non-monetär sozusagen. Und das Pendel ist im Moment sicher wieder auf der anderen Seite sozusagen. Mhm. Arbeitsmärkte haben sich entspannt, nicht bei allen Funktionen, bei bestimmten Skills sind sie nach wie vor knapp und werden auch knapp bleiben. Aber dennoch ist der Arbeitsmarkt entspannter und ich bin als Arbeitgeber wieder in einer anderen Position. Und wie schnell dieses Pendel immer hin und her schlägt, das ist auch als Unternehmensberaterin immer wieder erstaunlich, und wie wenig man sich daran erinnert, wie war es denn noch vor nicht allzu langer Zeit und was habe ich da alles angeboten, und jetzt bin ich wieder auf der ganz anderen Seite.
Sozusagen. Aber für uns Menschen wieder eine Herausforderung,
wenn es so schnell natürlich geht, oder? Also das große Muster der sozialen Beschleunigung durchdringt das ganze Leben, und die Arbeitswelt ist ein ganz wesentlicher Teil unseres Lebens. Macht je nachdem, wie man es betrachtet, 50% der wachen Zeit oder so aus. Und insofern merken wir alle diese Phänomene da ganz besonders stark. Und genau das, was Sie beobachten, ist gesamtgesellschaftlich, aber noch einmal verdichtet in der Arbeitswelt. Diese unglaublich schnellen Trends, mhm, Modebegriffe, die sich drüberlegen, Entwicklungen und im Hintergrund natürlich die Digitalisierung, die noch einmal das eigene Tempo ja quasi vorgibt und ständig beschleunigt.
Bevor wir über die künstliche Intelligenz sprechen und wie sie die Arbeitswelt verändert und noch verändern wird, möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, weil das war früher so auch ein ganz wichtiges Thema, Motivationsthema, Gehalt. Lange Zeit hat man gesagt, also Gehalt ist nicht das einzige Thema in Sachen Motivation. Wie sieht das jetzt aus?
Ich würde sagen, da sind wir wieder bei der Frage, über wen sprechen wir sozusagen und über welche Gehaltsniveaus sprechen wir. Es ist grundsätzlich, und das ist aber auch nichts Neues, natürlich so, dass Gehalt immer ein Hygienefaktor ist. Also es ist nichts, was mich nachhaltig bei einem Unternehmen als alleiniger Faktor halten wird. Mhm. Und wir haben teilweise Situationen vor 2 Jahren oder so, wo es noch um ein paar 100 Euro sozusagen hat man schnell den Arbeitgeber gewechselt, einfach weil die Angebote da waren und weil es möglich war sozusagen. Also ich glaube, da ist keine Veränderung zu vor ein paar Jahren, und ich glaube, das wird auch immer so sein sozusagen. Es ist ein Hygienefaktor, der relevant ist und mit dem ich mich befassen muss. Wo wir tatsächlich eine Veränderung merken, wenn es um monetäre Bestandteile geht, sind die variablen Bestandteile. Also alles, was mit Bonus, mit Prämien und so weiter zu tun hat, das hat tendenziell in den letzten Jahren abgenommen, weil man gemerkt hat, im Grunde hat man wahnsinnig aufwendige Prozesse in Unternehmen, man beschäftigt sich wahnsinnig viel mit Leistungsbeurteilung, diskutiert drüber, ist der jetzt übererfüllt oder erfüllt, und dann geht es im Grunde um ganz, ganz geringe Abweichungen, und im Endeffekt sind dann eh alle auf 100% Leistungserfüllungsgrad, weil sich keiner die Diskussion antun will. Mhm. Und im Grunde kriege ich jedes Jahr einen fixen Betrag. Und davon haben sich viele verabschiedet.
Mhm. Dann schauen wir uns jetzt das wichtige Thema künstliche Intelligenz an, vielleicht auch von mehreren Seiten. Zunächst einmal auch das große Thema in Sachen Bewerbung. Also wenn man jetzt ChatGPT nur ein Beispiel anwirft und sagt, bitte schreib mir schnell mal ein Bewerbungsschreiben, ich möchte dies oder jenes für diese und jene Firma, dann dauert es nicht mal 3 Sekunden und man hat quasi ein, ich weiß nicht, ob perfekt oder nicht, aber zumindest einmal ein sehr gutes Bewerbungsschreiben, vielleicht besser, als wenn man da vor dem leeren Blatt Papier sitzt und sich quälen muss. Spielt das denn jetzt schon auch für einerseits die Unternehmen, aber andererseits auch für Bewerber und Bewerberinnen eine Rolle, dass man ja nicht mehr davon ausgehen kann, dass diese wunderbaren Sätze auch wirklich von diesen Menschen kommen, sondern vielleicht eben über die KI kommt?
Das ist sicher relevant aus dem Aspekt, den Sie jetzt beschrieben haben, aber durchaus auch aus einer Bewerberperspektive. Ich kann mich durch sowas immer weniger abheben, sondern das wird immer gleicher sozusagen, und ich kann immer weniger mich differenzieren. Ich habe ehrlich gesagt nie wahnsinnig viel auf Motivationsschreiben gehalten, deswegen ja, macht es für mich jetzt persönlich, wenn ich rekrutiere, wenig Unterschied. Aber ich glaube, es geht grundsätzlich die Richtung mehr drauf zu schauen, welche Skills bringt die Person mit und wenn ich sozusagen dann einen Schritt weiter gehe, welches Potenzial sehe ich in der Person? Mhm. Das sind im Grunde die zwei Faktoren oder die zwei Aspekte, die am relevantesten sind. Und dann wird es in einigen Jobs auch um Erfahrung gehen, sozusagen als dritten Aspekt. Aber im Grunde sind das, wenn ich mir jetzt einen Lebenslauf anschaue, die Faktoren, auf die ich schaue, mehr als dass ich sozusagen nach einem Motivationsschreiben gehen werde.
Mhm. Jetzt hat man früher Kurse besucht, wie man sich richtig bewerben kann. Dann hat man später auch gegoogelt und hat die wichtigsten Tipps bekommen. Mhm. Jetzt fragt man ChatGPT und bekommt eben auch eigentlich so ein bisschen eine Hilfestellung dahingehend, dass der, die sagt einem, was man tun soll, was man beachten soll. Man kann ja fragen, wie soll ich mit den Verhalten bei so einem Bewerbungsgespräch? Wie sehen Sie das aus der psychologischen Sicht?
Es ist einfach ein neues Werkzeug. Man darf nicht erwarten, dass man da intelligente Antworten bekommt. Man bekommt einfach die Antworten, die ChatGPT im Internet findet und die Fähigkeit. Also es wird immer mit Intelligenz verwechselt. Es ist quasi ein Werkzeug, das sehr optimal Informationen quasi zusammentragen kann. Und so eine Art von Information bekommt man da. Und das ist die Fähigkeit, nicht mehr und nicht weniger. Und da gibt es ja den nächsten Kurs, den man ja davor machen müsste, wie schreibe ich einen guten Prompt für ChatGPT? Also es reicht ja nicht einfach zu sagen, ich möchte einen guten Lebenslauf. Mhm. Und das ist gar nicht so leicht, einen guten Prompt zu schreiben. Also das ist so, wie man sich im Spiegel sieht. Das, was man da reingibt, kommt raus. Es ist nichts anderes eigentlich. Und das ist die neue Qualifikation, die auch in Kursen vermittelt wird.
Ja, okay. Also dann ist die neue Welt gar nicht so anders als die alte.
Eigentlich nicht.
So gesehen,
genau.
Ja.
Genau.
Aber ich habe jetzt wirklich von einem Unternehmen gehört und vielleicht gibt es auch schon öfter, aber weil ich jetzt im Vorfeld doch viel gesprochen habe über dieses Thema, auch mit vielen verschiedenen Menschen. Und da hat mir der Mensch erzählt, dass das Unternehmen, für das er arbeitet, die Bewerber und Bewerberinnen für die ausgeschriebenen Jobs schon durch die KI beurteilen lässt. Also so nach dem Motto, sag mir doch, wer ist der beste Kandidat, die beste Kandidatin. Wird das schon generell so gemacht?
Den CV beurteilen oder die Person?
Also nein, also all das, was man halt an Informationen über diese Person hat, schon auch der persönliche Eindruck dann vom Gespräch, der auch noch dazu kommt, das sagt man halt dann alles der KI und die KI sucht den besten Kandidaten aus. Mhm. Ist das schon üblich, dass man das macht?
Also was tatsächlich üblich noch nicht, würde ich sagen, aber was zunimmt, ist sozusagen, dass ich die AI an bestimmten Stellen im Bewerbungsprozess einsetze. Durchaus auch im Hinblick auf, ich speise sozusagen Skills, die ich brauche und Informationen über den Job sozusagen ein und nutze die KI sowohl im Unternehmen, aber auch darüber hinaus, Menschen zu finden, die auf diese Anforderungen passen könnten, die aber vielleicht nicht unmittelbar so den klassischen Karriereweg entsprechen. Um mir andere Perspektiven reinzuholen, um mir für besonders knappe Jobs sozusagen einfach die Arbeitsmärkte auch aufzumachen und größer zu machen. Also für diese Zwecke wird AI schon sehr viel eingesetzt, weil AI halt sehr gut Muster erkennen kann und sozusagen Muster zusammen und vergleichen kann sozusagen. Und aus vielleicht nicht unbedingt naheliegenden Profilen sozusagen das filtern kann, was für mich als Unternehmen passt.
Und vorher haben wir ja gesprochen über Ängste und Sorgen. Und jetzt gibt es ja ganz viele Menschen, die sagen, ich habe wahnsinnig Angst, dass mein Job dann nicht mehr existiert. Und das hat mir unlängst eine Masseurin auch gesagt, was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich mir gedacht habe, okay, weiß nicht, wie schnell das dann sein wird, dass der Roboter uns schon massiert. Vielleicht schneller, als wir denken, ich habe keine Ahnung. Aber es wird definitiv viele Jobs nicht mehr geben. Gehen wir doch auch jetzt noch ein bisschen darauf ein, welche das sind aus der heutigen Sicht.
Also ich glaube, das sind jetzt im allerersten Schritt natürlich Jobs, die einen hohen Anteil an Routinetätigkeiten haben. Also alles, wo ich Routinen habe, wo ich standardisiert arbeite, wo ich Abläufe habe, die da sind, oder wo ich mit einer großen Menge an Daten arbeite und die sozusagen entweder in Recherchen oder in Interpretationen sozusagen zusammenfügen muss. All diese Jobs werden natürlich, da ist der Automatisierungsgrad, das ist vielleicht gar nicht unbedingt AI, sondern Automatisierung ist einfach sehr hoch. Und höher als bei Jobs, wo ich ja einen sehr hohen Anteil an sozialer Interaktion habe. wie Kindergärtnerinnen zum Beispiel oder Kindergärtner oder was auch immer, auch wenn es sogar da Teile gibt, die ich wahrscheinlich durch AI gut erfüllen lassen kann. Aber das ist sozusagen die sehr einfache, jetzt unmittelbare Formel. Also überall da, wo es soziale Interaktion gibt oder wo ich sehr mit sehr komplexen und kontextspezifischen Inhalten oder Problemen konfrontiert bin und die zu lösen habe. Das sind auch tendenziell Jobs, die bestehen bleiben sozusagen gegenüber denen, wo ich sehr routiniert einfach Dinge abarbeite.
Mhm. Und diese Ängste, die ich gerade angesprochen habe, die spüren Sie wahrscheinlich oder auch in Ihren Studien. Was gibt es da jetzt für einen Stand der Dinge im Moment? Ist das stärker die letzten Jahre geworden oder gleich?
Ich würde da die beiden Ebenen unterscheiden. Das eine wäre die gesellschaftliche Ebene, wo quasi die weniger qualifizierten Jobs flächendeckend durch AI abgelöst werden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die Zeit da ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Es kommt meistens schneller, als man denkt, so ungefähr. Also da tut sich wirklich extrem viel. Und die zweite Frage ist wieder psychologisch betrachtet, was die KI letztlich auch mit besseren Jobs macht. Und da, wenn man sich das wieder von den Grundbedürfnissen her anschaut, wir haben das selber vor kurzem in einem Experiment untersucht, wo wir Leute, das war ein simulierter Bewerbungsprozess, wo sie mit und ohne KI-Unterstützung quasi Bewerbungsentscheidungen machen mussten und nachher gefragt wurden, wie gut ihnen dieser Job gefallen hat. Der mit KI war deutlich schlechter bewertet, und zwar deswegen, ganz logisch eigentlich, weil sie in ihrer Autonomie beschnitten wurden. Also die KI hat die Entscheidung für mich getroffen, was soll ich da noch machen? Das ist weitaus besser und noch schlimmer oder mindestens genauso schlimm in ihrer Kompetenz. Die KI weiß es besser. Und das kann man sich bei vielen hochqualifizierten Jobs vorstellen. Gerade im medizinischen Bereich, stellen Sie sich einen erfahrenen Arzt oder eine Ärztin vor, die eine exzellente Diagnostikerin ist. Die KI wird es besser machen können. Und zwar kann es jetzt schon besser machen, weil die einfach ein MRT-Bild viel besser interpretieren kann, viel weniger Fehler macht und so weiter. Und was bedeutet das für diese hochqualifizierte Person? Totale Frustration letztlich. Und das wird sich in vielen Bereichen in diese Richtung entwickeln. Und es ist natürlich auch nur ein Werkzeug. Es ist eben nicht intelligent, aber ein perfektes Werkzeug, könnte man sagen. Und es ist schon das Werkzeug in dieser Geschichte der Digitalisierung mit dem höchsten Potenzial, die Welt dort ein Stück weit zu verändern. Die Zeitdimension ist unklar. Selbst diese Frage nach der Masseurin, der würde ich nicht zu viel Zeithorizont geben. Mhm. Also die Pflegeroboter, die Leute aus dem Bett heben, gibt es ja schon. Ja. Also diese Masseurin, die ist für die KI nicht zu spannen, weil es eine relativ simple Tätigkeit ist, aber das ist nur eine Frage der Umsetzung eigentlich.
Ja. Ganz spannend, ich habe heute eine Studie auch gefunden, die ganz aktuell ist, die heute rausgekommen ist, der University of Arizona, und die besagt, also da ging es eben auch um die Frage in Sachen Vertrauen und künstliche Intelligenz, Einsatz am Arbeitsplatz. Da haben Experten 13 Experimente mit über 5000 Teilnehmern durchgeführt. Und das Ergebnis war, wer offen zugibt, KI zu verwenden, der erscheint weniger vertrauenswürdig. Sogar technisch versierte Beurteiler sagen, sie haben weniger Vertrauen gegenüber Personen, die KI nutzen.
Das bestätigt das
im Grunde. Bestätigt das genau, was Sie jetzt sagen.
Genau.
Das war die Aufzeichnung der Veranstaltung Am Puls zum Thema Neue Arbeitswelt aus dem Kabarett Simpel vom 7. Mai 2025. Auf der Bühne waren Anna Noschat, Christian Korunka und Jasmin Dolati. Diese Veranstaltung fand als Kooperation des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF mit dem ORF Radio Wien statt. Weitere Geschichten aus der Forschung und Folgen unseres Podcasts findet ihr auf silog.fwf.ac.at. Ciao, Papa!